Herr Wagner, dann dürfen Sie noch ein bisschen Platz nehmen im Wartezimmer. Dann warten wir mal, wie immer, wahrscheinlich wieder mal länger. Hallo.
Hallo.
Ist der noch frei?
Ja.
Gut. Dann holen wir mal. Hab ja Zeit, ne? Komisch. Bisschen gammelig hier. Hm? So. Ja. Zeitschriften. Garten. Schöner Wohnen. Elternmagazin. Automagazin, Automagazin. Frauen. Zeitschriften. Umbauen, renovieren. Guido. Sag mal, spinnen die? Hier beim Frauenarzt oder was? Echt jetzt. Garten. Mein schöner Garten. Ach, das Tag ist das so schön. Grün und lecker. Kopfsalat aus eigener Ernte. In nur 3 Schritten zum schöneren Grün. Naja, dann ist es nun mal so. Gut. Und was lesen Sie so?
Das ist die Bibel.
Nee, die Bibel? Echt jetzt? Das lesen Sie freiwillig? Hä? Und glauben vielleicht auch noch dran, oder was?
Ja, zurzeit zweifle ich schon ein bisschen.
Ja, ist ja auch klar. Ich meine, jeder weiß doch, dass es ein Märchenbuch ist, oder?
Wie meinen Sie das jetzt?
Hallo? Jungfrauengeburt? Ohne Zutun? Eine Geburt? Entschuldigung, der Heilige Geist war's. Würde ich auch sagen. Oder Wasser in Wein verwandeln. Ich meine, wahrscheinlich waren die alle so besoffen, dass sie den Unterschied nicht mal geschmeckt haben. Oder? Oder hier von den Toten auferweckt. Jetzt bitte. Also wahrscheinlich ist der vor Jahren mal weggegangen, kam wieder und alle gesagt, na, bist du auch mal wieder von den Toten aufgestanden? Aber den Spruch kennen Sie doch heute auch, oder?
Aber es geht doch um Gott. Und er kann doch alles.
Ja, also, wenn Sie meinen, also, wissen Sie was? Dann, wissen Sie was? Lesen Sie doch einfach mal was wissenschaftlich Fundiertes. Hm?
Eine Gartenzeitschrift?
Nein, das lese ich ja nur, weil ich jetzt nichts anderes gefunden habe. Sie wissen schon, was ich meine.
Also, wie auch immer, ich meine, die helfen nicht und die interessieren sich auch nicht.
Wie bitte?
Naja, ich meine, in der Bibel, da lese ich von einem Gott, der mich liebt, der sich für mich interessiert.
Aha. Naja, wem es hilft. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, das gibt keinen Gott, ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich jetzt in die Natur gehe, ja, dann würde ich noch sagen, da gibt es irgendwas da oben, was vielleicht größer sein könnte. Da kann ich es mir noch irgendwie vorstellen. Aber ein Gott in der Bibel, den es dann geben soll, nein, da glaube ich nicht dran. Nee, nein, da glaube ich nicht dran.
Also ich habe da gar nicht so Probleme mit, aber ja, vor allem auch, weil Gott schon zu mir gesprochen hat und ich war auch so nah dran an ihm und ja, aber jetzt, nach dem, was ich so alles getan habe, es scheint so, als ob Gott schweigt und ich will auch nicht darüber sprechen.
Sind Sie verheiratet?
Hä?
Ja, ich meine, ich kenne das. Wenn eine Frau nicht über irgendwas reden will, dann hat es mit einem Mann zu tun.
Hä? Woher haben Sie denn das jetzt? Aus der Gartenzeitschrift? Also, mit meinem Freund läuft es eigentlich ganz gut.
Naja, wenn Sie meinen. Also, jetzt möchte ich aber noch mal hier. Jetzt noch was anderes. Ich meine, jetzt gucken Sie sich doch mal die Welt an. Jetzt gucken Sie sich doch mal, wie viele Kriege da existieren, wie viel Ungerechtigkeit da ist. Das ist doch der Wahnsinn. Und dann soll es einen Gott sein geben, der liebend ist oder der irgendwie für dich da ist. Sorry, das geht, bitte, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist ein Voyeur, der sitzt da und guckt zu, wenn es denn einen geben sollte.
Also ich glaube schon, dass es einen liebenden Gott gibt. Aber Dass er sich für mich noch interessiert nach dem, was ich getan habe.
Was haben Sie denn angeblich so Schlimmes getan?
Hä? Ich so gute Freunde und die haben mir vertraut, aber ich habe das ganze Geld, aber ich will darüber jetzt auch nicht reden.
Hier passiert ja auch nichts irgendwie, ne?
Ich glaube schon, dass sich was noch tut. Also ich glaube jetzt auch eher, dass wir aufgerufen werden, als dass sich Gott noch für mich interessiert.
Ja, da sind wir doch jetzt mal einer Meinung, oder?
Wie meinen Sie das jetzt?
Ja, ich meine, als ich Sie da mit der Bibel gesehen habe vorhin, also als Sie es mir gesagt haben und ich dann gesehen habe, dass Sie mit der Bibel da hantieren, dann dachte ich echt, Sie sind irgendwie komisch. Aber jetzt nach dem, was Sie mir so erzählen, ich meine, jetzt mit Ihren Zweifeln?
Die machen mich total fertig und unglücklich.
Ja, das ist wie gesagt, hat er kein Interesse an Ihnen oder was? Hä? Genauso wie diese Jungfrauengeburt oder wie von den Toten auferweckt oder Wasser in Wein verwandelt oder irgendwelche Wunder tun oder irgendwas da machen und so, ne? Ja. Es ist irgendwie. Aber wissen Sie was? Ich zweifle jetzt eher daran, dass hier irgendwas geht. Ich gehe jetzt mal nachgucken, was sie so machen. Die sind wahrscheinlich da hinten am Kaffee trinken und genießen den Nachmittag.
Also der zweifelt wohl an allem.
Guten Morgen. Zweifel. Kennst du bestimmt, oder? Ich glaube, jeder von uns zweifelt mal irgendwie und irgendwann. Und Ostern ist ja eigentlich das Fest, das zum Zweifeln wirklich einlädt. Eine Geschichte, wie sie so gar nicht mehr ins westlich aufgeklärte 21. Jahrhundert passt, ist das mit Ostern, oder? Ist das schon ein bisschen so angeklungen im Theaterstück? Da kommt ein Mann namens Jesus von einer Jungfrau geboren in die Welt. Das ist ja schon eine mega Herausforderung für unseren Verstand. Und dann ist er Teil der Dreieinheit Gottes. Was ist das? 3-3-1-1, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so. Und dann ist dieser Jesus auch noch Gott und Mensch zugleich. Das ist auch völlig komisch, oder? Kann man nicht erklären. Und dann tut er jahrelang Wunder. 3 Jahre lang tut er ein Wunder nach dem anderen, die naturwissenschaftlich gar nicht erklärbar sind, wenn man das so wörtlich nimmt, wie es in der Bibel steht. Und dann lässt er sich gefangen nehmen, wie so ein machtloser Niemand. Dabei ist er doch angeblich der Sohn Gottes. Und dann wird er ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt und dann stirbt er. Und dann, als ob das nicht genug wäre, steht er nach 3 Tagen wieder auf. Das feiern wir an Ostern. Er wird wieder lebendig, Tote werden wieder lebendig. Wo hat man sowas schon mal gesehen? Das ist doch auch wirklich unlogisch, oder? Und dann zeigt er sich Hunderten von seinen Nachfolgern nochmal persönlich als lebendiger, wieder lebendig gewordener Jesus und Sohn Gottes. Und dann verschwindet er in den Himmel, in eine Dimension, die wir auch gar nicht sehen. Das ist komisch, oder? Und dann sendet er seinen Heiligen Geist, der auch nicht irgendwie stofflich greifbar ist, und gründet damit die erste christliche Kirche. Wir feiern das mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. Und diese Kirche, die wird dann in den nächsten Jahrhunderten bis heute, in den nächsten zwei Jahrtausenden seit Gründung, viele Irrungen und Wirrungen durchleben. Und das ist ja auch schon mal Grund zum Zweifel, wie sich Kirche und wie sich fromme, angeblich fromme Menschen verhalten haben in der Kirchengeschichte. Was sie alles Schlimmes angestellt haben. Allein das schon reicht, um ins Zweifeln zu kommen. Also wenn man ein bisschen ein aufgeklärter und ein bisschen ein kritischer Mensch ist im 21. Jahrhundert, dann findet man in Ostern und der ganzen Geschichte um Jesus herum wirklich ein gefundenes Fressen, wo man wirklich sehr viel zweifeln kann. Und vielleicht kannst du dich deshalb mit dem Klaus, so hieß der im Anspiel, gut identifizieren. Und denkst, ja, das stimmt. Das stimmt. Zweifel, das ist ein Thema für mich, wenn es um Gott geht. Und vielleicht bist du gläubig und bist ein Christ und kannst dich dann mit der netten Dame identifizieren, die auch gezweifelt hat, die zwar die Bibel gelesen hat, aber gar nicht gewusst hat, Mensch, kann ich da überhaupt noch glauben? Ist Gott überhaupt noch für mich? Grund zum Zweifeln findet man auch da. Auch wenn man als gläubiger Mensch durch die Welt geht. Da läuft ja auch nicht alles perfekt. Da bleiben viele Fragen offen. Okay, und jetzt sind wir uns einig, dass wir viel Grund zum Zweifel haben. Jetzt haben wir eingeladen zu einem Gottesdienst, an dem es um Zweifel geht. In eine christliche Freikirche. Eine Freikirche, die dazu noch der Meinung ist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Da kann man ja auch noch drüber streiten, ne? Und dann kommt so ein kleines Pastörchen, der schon jahrzehntelang darüber predigt, über die Bibel und über diese Themen. Was kann man denn da erwarten an so einem Gottesdienst und von so einer Predigt? Da kann man doch eigentlich nur erwarten, dass Zweifel schlecht ist und dass man glauben soll. Und dass Glauben ja sowieso nicht vom Verstand produziert wird, sonst würde ja Glaube nicht Glaube, sondern Wisse heißen. Und deshalb wird der Prediger bestimmt gleich sagen, dass man Verstand und Zweifel an der Garderobe abgeben soll und hier einfach mal offen für ein bisschen Brainwashing sein soll. Aber wenn du so glaubst, wenn du denkst, dass das jetzt kommt in der Predigt, dann muss ich dich enttäuschen. Denn Zweifel sind nicht nur schlecht. Oder? Zweifel und der Einbezug des Verstandes und der Lebenserfahrung gehört zum Glauben schon von Anfang an dazu. Schon von dem Moment an, wo überhaupt jemand zum Glauben gefunden hat. Weil Zweifel grundsätzlich nicht nur schlecht sind. Wir sehen Zweifel sogar in der Ostergeschichte, sogar in den Evangelien sehen wir sie. Da sind die zwei Marias, die selbst im Angesicht des leeren Grabes, als sie das leere Grab sehen, nicht anfangen zu jubeln und zu sagen, ja, jetzt ist Jesus endlich auferstanden, wir müssen ihn nur noch finden, sondern sie sagen, Jesu Leib wurde weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Zweifel, Zweifel. Erst als Jesus ihnen erscheint und mit ihnen redet, erst ab dem Zeitpunkt glauben sie. Oder da sind die Jünger. Die Jünger, die dann von den zwei Frauen mitbekommen haben, dass Jesus anscheinend auferstanden sein soll, dass Jesus ihnen begegnet sei, dort an diesem Grab. Und dann reagieren sie nicht mit Glauben, sondern folgendermaßen, aber die Jünger hielten das alles für leeres Gerede, glaubten ihnen nicht. Erst als Jesus sich ihnen zeigte, fingen sie an zu glauben. Und dann waren da die Soldaten und die Priester, die Soldaten, die von den Engeln geblendet wurden und dann bewusstlos hingefallen sind. Und dann wurde das Grab geöffnet. Und der, auf den sie aufpassen sollten, ein Toter, ist entkommen. Ja, wie peinlich ist das denn? Und es ist nicht nur peinlich für die Soldaten, dass darauf stand sogar die Todesstrafe. Wenn Soldaten für die Bewachung eines Gefangenen, egal ob tot oder lebendig, zuständig waren und der Gefangene floh, normalerweise waren die dann lebendig, wenn sie geflohen sind, dann waren diese Soldaten der Todesstrafe geweiht. Und jetzt ist ihnen ein Toter davongelaufen. Und sie wussten, wenn sie jetzt direkt zu ihrem Hauptmann gehen, dann werden sie getötet. Und dann gehen sie zuerst mal zum Pharisäern, um das überhaupt einzuordnen, zu sagen, hey, da kam ein Engel und wir sind bewusstlos umgefallen und wir konnten gar nichts mehr machen. Wie geht denn sowas? Ihr seid doch die frommen Juden. Und dann sagten die Pharisäer und die dort zu der Zeit, ja, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Das ist die Antwort, die ihr geben sollt, wenn euch jemand danach fragt. Gebt zu eurem Hauptmann und wir werden mit dem Hauptmann sprechen, um das zu klären, damit euch nichts passiert. Aber dafür erzählt ihr diese Geschichte. Weil das darf nicht sein, in unserem Glaubenskonstrukt darf das nicht sein, dass ein Toter wieder lebendig wird, dass Jesus wieder lebendig wird, dass das wirklich der Messias ist. Das darf nicht sein. Und was nicht sein darf, werden wir nicht zulassen. Und deswegen werden wir Zweifel sehen, weil es nicht sein darf, dass dieser Jesus auferstanden ist. Oder der bekannteste Zweifler in der Ostergeschichte war Thomas, einer der Jünger von Jesus. Und der sagte, Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben, dass er auferstanden ist. Ne? Ihm wird von all den Jüngern gesagt, dass sie Jesus gesehen haben. Er war nicht da zu dem Zeitpunkt, als Jesus sich ihnen gezeigt hatte. Und obwohl das so viele Leute waren, die ihm das gesagt hatten, hat er es nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich muss ihn nicht nur sehen, ich muss ihn berühren. Erst dann glaube ich das. Und wie wir wissen, hat Jesus sich ihm später gezeigt, sodass er zum Glauben gefunden hat. Aber wir sehen an all diesen Begegnungen um Ostern herum, sehen wir, dass Zweifel die erste Reaktion war. Und dieser Zweifel wird in der Bibel nicht verurteilt. Es kommt nicht plötzlich ein Blitz und ein Donner vom Himmel und tötet die Leute, die gezweifelt haben, weil Gott so sauer war, dass sie nicht geglaubt haben. Nein, Gott hat das verstanden. Und Jesus hat das verstanden. Zweifel gehört dazu. Zweifel ist etwas Menschliches und etwas, das in der Bibel nicht grundsätzlich negativ bewertet wird. Es gibt viele Zweifel in der Bibel, auch im Alten Testament, zum Beispiel viele emotionale Zweifel finden wir in der Bibel. Wir finden so Aussagen wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus zitiert diesen Psalm dann später selber, als er am Kreuz hängt. Er hat dasselbe erfahren, diesen Zweifel, dass Gott da ist. Warum hast du mich verlassen? Oder warum geht es Gottlosen manchmal so gut und Gottgläubigen so schlecht, lesen wir in der Bibel? Warum ist das so? Das sind Aussagen, die wir so in der Bibel finden. Ganze Psalmen und auch das Hiob-Buch, die ringen mit diesem Zweifel, warum Gott Leid zulässt. Da gibt es einen Gott, das glauben die Menschen, aber warum er so handelt oder manchmal so schweigt oder so viel Leid zulässt, damit kommen sie nicht klar. Das erzeugt Zweifel. Viele Beispiele gibt es in der Bibel. Und neben dem emotionalen Zweifel gibt es aber auch Zweifel in Bezug zu unserem Verstand. Zweifel, der sogar manchmal für gut geheißen wird. Paulus, der sagt das. Er sagt, hey, prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn euch Leute was sagen über Gott und über den Glauben und so, dann glaubt das nicht einfach naiv, ohne drüber nachzudenken, sondern prüft das. Denkt darüber nach und das Gute, das behaltet. Schon im Alten Testament hält Salomo im Predigerbuch und in dem Buch der Sprüche ein Loblied auf die Weisheit. Ein Loblied auf die Weisheit. War wichtig und gut, zu prüfen, mit dem Verstand nachzudenken. Führende Geistliche der Bibel werden als Weise bezeichnet und das ist was total Positives. Nicht dumm, naiv, gläubig, sondern weise, nachdenkend, prüfend. Und vor allem Paulus, der ein theologisch-philosophisches Studium genossen hat und sehr gebildeter Mensch war in der Zeit, der argumentiert in seinen Briefen sehr mit Logik. Nicht einfach nur glaubt einfach, sondern er argumentiert sehr logisch, verstandesorientiert, gegen den verstandesmäßigen Zweifel. Und er sagt, durch Nachdenken kann man erkennen, dass Gott wirklich ist. Nicht durch Abstellen des Verstandes, sondern im Römerbrief im ersten Kapitel sagt er, durch Nachdenken kann man erkennen, dass Gott Wahrheit ist, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen Gott geben muss. Und so sind Zweifel okay. Es ist total okay, an Gott zu zweifeln. Es ist okay, wenn du überhaupt noch gar nicht an Gott glaubst, zu zweifeln, dass es überhaupt Gott gibt. Gott versteht das. Und es ist okay, wenn du schon lange, jahrzehntelang Christ bist, Momente zu haben, wo du zweifelst, weil Gott nicht so eingreift, wie er vielleicht hätte aus deiner Sicht eingreifen sollen. Es ist okay, solange man Antworten sucht auf diese Zweifel. Das ist bezüglich des Glaubens, genauso wie im normalen Leben auch. Wenn ich Zweifel einfach nur Zweifel sein lasse und ihnen nicht nachgehe, dann bringen sie mich nicht weiter. Wenn ich aber zweifle und nachforsche, wie es sich mit dem Zweifel verhält, nach guten Argumenten weiter suche, dann bringt es mich auch weiter. Was mich nicht irritiert, sind Menschen, die sagen, ich zweifle. Und ich glaube doch nicht nur, weil da so ein Pastörchen sagt, dass es einen Gott gibt. Das irritiert mich überhaupt nicht, das finde ich gut. Das sollte nicht der Grund deines Glaubens sein, weil so ein Pastor sagt, dass es Gott gibt, sondern der Grund deines Glaubens soll sein, dass du es überprüft hast und selber zu der Überzeugung gelangt bist, da gibt es einen Gott. Also ich finde das total gut, wenn man Dinge versucht nachzuvollziehen, zu verstehen und Zweifel zu überwinden. Also ich kann es voll verstehen, wenn Leute sagen, ich glaube doch nicht nur, weil irgendwelche Theologen sagen, es gäbe einen Gott. Aber was mich dann manchmal irritiert ist, wenn ich dann nachfrage, ja, was glaubst du denn dann, was zum Beispiel der Ursprung der Welt ist, dass dann oft gesagt wird, ja, ich glaube das, was die Wissenschaft sagt und was Wissenschaftler sagen. Und das ist ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches. Aber dann ist genauso wenig, wie es verwerflich ist, wenn man sagt, man glaubt, weil ein Pastor irgendwas gesagt hat. Aber die Frage ist dann auch, ja, was glaubst du denn dann da genau? Was haben die denn da so genau rausgefunden, diese Wissenschaftler? Wie funktioniert denn Evolution ohne Gott und Urknall ohne Gott? Und ich möchte dich da ein bisschen herausfordern, wenn du heute Morgen hier sitzt und glaubst nicht an Gott und du zweifelst an ihm. Und dann bist du erstmal herzlich willkommen mit deinen Zweifeln, weil das finde ich gut, dass man das auch dann, dass man zweifelt und das überprüft. Aber ich frage dich dann, bist du nur so kritisch und zweifelnd Gott gegenüber? Oder bist du auch so fair und überprüfst auch atheistische Weltbilder? Hast du deine Zweifel gegenüber Ursprungstheorien ohne Gott auch schon zugelassen, genauso wie du Zweifel an Gott zugelassen hast? Ja? Also gibt ja eine Menge, dass man bezweifeln kann, wenn man an den Ursprung der Welt und die Herkunft von allem, was wir sehen und was ist, wenn man sich darüber Gedanken macht. Man kann sich natürlich diese erste Frage hier stellen, gibt es einen Gott? Und da kann man dran zweifeln, absolut legitim. Aber wenn man den Gott ausschließt, dann führt das ja nicht nur dahin, dass man nur Antworten hat. Nicht an Gott zu glauben, ist ja auch keine Lösung auf die Frage, wo komme ich her? Sondern dann beginnen ja die Theorien. Und dann ist die Frage, woher kommt denn die Energie des Urknalls? Woher kommt dunkle Energie? Woher kommt die kosmologische Inflation? Und wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, dann zeigt das nur, dass du dich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hast, noch gar nicht kritisch hinterfragt hast, was denn Evolution, wie das denn ging mit dem Urknall und so. Wie entstand denn Leben? Kannst du mir das erklären? In ein paar einfachen Sätzen, sodass man das versteht? Wie entstand das Leben? Wie entstand zum Beispiel die erste Zelle? Man muss mir ja überhaupt gar nicht erklären, wie das komplexe, große Leben entstand, sondern mal einfach nur eine Zelle. Wie entstand die? Und wie wahrscheinlich ist das, dass das so entstanden ist? Wie entwickelt sich höhere Komplexität? Und wie passt das zusammen mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Alles wissenschaftliche Dinge, die man herausgefunden hat und die Fragen dann aufwerfen. Kannst du das einfach in einfachen Sätzen erklären, wie das dann zuging? Wie ist das mit der Feinabstimmung des Universums? Wie wahrscheinlich ist das wirklich? Ja, Feinabstimmung des Universums, vieles funktioniert ja nur, weil alles so fein aufeinander abgestimmt ist. Wenn eine Naturkonstante nur um wenigen Bereich größer oder kleiner wäre, würde das überhaupt gar nicht mehr funktionieren alles. Das Universum ist so fein darauf abgestimmt, dass Leben überhaupt entstehen kann. Das sind so viele Dinge notwendig, Voraussetzungen notwendig. Wie soll das alles entstanden sein aus Zufall? Erklär das doch mal so, dass man es verstehen kann. Und wenn du es erklären kannst, wie hoch ist realistisch gesehen, auch wenn du kritisch nachfragst, wenn du mal als Zweifler nachfragst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso eingetroffen ist? Und woher kommen die Naturkonstanten überhaupt? Wie sind die überhaupt entstanden? Wer hat die festgelegt? Warum ist das so? Warum gibt es nur diese Konstanten und nicht andere und nicht mehr? Also ich finde es gut zu zweifeln, weil Zweifel bringen uns weiter. Und ich finde es gut, diesen Fragen nachzugehen. Ich möchte dich ermutigen, an Gott zu zweifeln und diesen Zweifel nachzugehen, ob es Gott wirklich gibt. Und ich möchte dich, wenn du nicht an Gott glaubst, aber auch dazu ermutigen, an diesen Theorien nachzugehen und zu zweifeln und zu fragen, hey, woher weiß ich denn überhaupt, dass das stimmt? Weil Wissenschaftler, die sich hinstellen und sagen, es gibt einen Gott, das gibt es ja auch, Wissenschaftler, die das glauben, oder andere Wissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Gott, die haben ja auch eine persönliche Geschichte damit. Und es geht ja bei dieser Wissenschaft, bei dieser historischen Wissenschaft um den Ursprung der Welt, nicht um eine empirische Wissenschaft, das man im Labor so nachweisen kann, ja, sondern es geht um eine historische Wissenschaft, evidenzbasierte Wissenschaft. Es geht um Hypothesenwissenschaft, Hypothesen, die man aufstellt und eben nicht um Evidenzwissenschaft. Und deswegen ist es legitim und auch nur wichtig für dich, dass du dieser Frage nachgehst. Weil da geht es ja nicht nur um eine Frage, keine Ahnung, kann ich mein Leben ein bisschen bequemer machen, sondern in der Frage, ob es Gott wirklich gibt, geht's ja, das ändert ja alles in deinem Leben. Es ändert ja alles über die Frage, wer bist du, wie viel bist du wert, wozu ist dein Leben gut, ist dein Leben einfach sinnlos und verschwindet irgendwann im Nichts oder gibt es einen Gott, der einen Plan hat mit deinem Leben, was passiert nach dem Tod und so. Da in dieser einen Frage, die ist ja so wichtig, weil sie ja alles andere beeinflusst in unserem Leben. Und da kannst du dich doch nicht einfach nur hinstellen und sagen, naja, irgendwelche Wissenschaftler haben das bewiesen. Zweifle. Zweifel sind gut, wenn man sich auf den Weg macht und Antworten sucht. Also, Zweifel sind gut, die sind gut, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Zweifel sind gut, wenn sie uns weiterbringen, wenn wir weiter forschen, wenn wir weiter nachfragen. Auch wenn du lange Christ bist und Zweifel hast, dann frag nach, dann bleib da nicht stehen. Zweifel bringen dich grundsätzlich weiter. Aber es gibt auch eine Grenze des Zweifels. Es gibt auch einen Punkt, wo Zweifel destruktiv wird. Und darum geht es jetzt in der zweiten Hälfte. Sind Zweifel nur gut? Die Grenzen des Zweifelns. Also Menschen, die sich mal mit Philosophie beschäftigt haben, vielleicht sitzen hier ein paar, die kennen wahrscheinlich einen Namen einer der bekanntesten Philosophen, das ist René Descartes, und den kennen sie vielleicht auch sein Prinzip des Zweifelns. Er hat Zweifel wirklich an die Spitze getrieben. Er versuchte an allem zu zweifeln. Er sagte, indem wir so alles nur irgend Zweifelhafte, also alles, woran man zweifeln kann, zurückweisen und für falsch gelten lassen, können wir leicht annehmen, dass es keinen Gott, keinen Himmel, keinen Körper gibt, dass wir selbst weder Hände noch Füße überhaupt keinen Körper haben. Und denn er zweifelt an allem und er sagt, selbst das, was ich hier habe, meine Hände, meine Füße, das, was ich erlebe, das könnte ja sein, dass ich nur träume. Es könnte ja sein, dass es vielleicht sogar böse Mächte gibt, die mir irgendetwas vorgaukeln, dass das nur Visionen sind, die ich habe in meinem Leben, dass das gar nicht alles Realität ist. So radikal hat er gezweifelt. Vielleicht bist du nicht so der philosophisch unterwegs, vielleicht mehr so ein bisschen im Hollywood unterwegs. Dann gibt es da Matrix. Kennst du vielleicht Matrix? Also das 1999 rausgekommen ist, ich war 15 Jahre, war ich mit einem Kumpel im Kino. Und da geht es ja darum, dass die Menschen, die Realität, die wir Menschen erleben, gar nicht real ist, sondern dass wir in Wirklichkeit an Maschinen angeschlossen sind, an riesige Computer. Und wir sind alle nur vegetieren bewusstlos dahin und wir sind angeschlossen an diese Maschinen und die gaukeln uns die Realität vor. Also das, was wir erleben, ist nicht Wirklichkeit, sondern das ist einfach nur ein Computer, der uns das vorgaukelt. In Wirklichkeit liegen wir bewusstlos irgendwo rum. Und dann haben wir natürlich darüber geredet nach dem Film. Da habe ich meinem Kumpel gefragt, ja, woher können wir eigentlich wissen, dass es wirklich alles Realität ist? Dass wir nicht wirklich irgendwie angeschlossen sind an Maschinen. Ja, das ist Descartes, der Gedanke von Descartes. Man kann an allem zweifeln. Und das ist cool, das zu machen. Da kann man auch tolle Gedanken sich machen und auch viel rausfinden, wenn man mal grundsätzlich an allem zweifelt. Und Descartes kam ja dann mit diesem Satz cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, dass auch wenn er an allem zweifeln konnte, wusste er doch dadurch, dass er überhaupt zweifeln kann, ist er. Es gibt ihn. Und von dieser sicheren Basis hat er dann wieder seine Realitätswahrnehmung entwickelt. Ganz spannend, kann man sich mal antun, wenn man interessiert ist. Aber für den Alltag hilft das ja nicht. Also ich kann meinen Alltag ja nicht leben, indem ich an allem zweifle. Ganz einfache Sachen werden ja dann gar nicht möglich, wie Busfahren. Ja, du kannst nicht immer, bevor du Bus fährst, daran zweifeln, dass der Bus überhaupt gut gewartet ist, dass da alles stimmt, dass der Busfahrer auch überhaupt einen Führerschein hat. Und dann kannst du das prüfen, aber dann weißt du ja auch nicht, hat er vielleicht einen falschen Führerschein, ist das vielleicht ein Betrüger und so weiter. Du kannst ja nicht an allem zweifeln im Alltag. Das geht nicht. Du brauchst, um zu leben, brauchst du Vertrauen. Du kannst gar nicht anders leben. Ein gewisses Grundvertrauen brauchst du. Und auch wenn es um Beziehungen geht, ist grundsätzlicher Zweifel nichts, was uns weiterbringt. Wenn mein Ehepartner sagt, ich liebe dich, ja, dann bringt mich das in der Beziehung nicht weiter, wenn ich sage, ja, laber doch nicht, beweis es mir. Ja. Ich weiß ja nicht mal, ob es dich gibt, vielleicht bist du ja nur ein Traum, wie Descartes sagt. Ja. Es gibt den Begriff Traumfrau eine ganz andere Bedeutung. Ja. Liebe wächst im Vertrauen. im Vertrauen. Ich kann nur leben, indem ich bestimmten Dingen vertraue, indem ich bestimmte Grundvoraussetzungen annehme. Also Zweifel hat da Grenzen. Sie sind gut, um grundsätzlich Wahrheitsgehalt zu erkennen und mich nicht veräppeln zu lassen. Ja, ich kann nicht allem irgendwie glauben. Natürlich kann ich das ja auch nicht machen, sonst wäre ich ja schon längst arm. Dann kriege ich dann immer so Mails aus Afrika, ein Verwandter, der mir irgendwie ein paar Millionen Euro beweisen will. Ich muss ihm nur vorher irgendwie 5.000 Euro überweisen, irgendwie so. Ne? Wenn man das sofort glaubt, dann wird man arm, weil die Millionen nie bei einem ankommen. Nicht, dass ich aus Erfahrung spreche, aber wer weiß. Ich weiß auch, vielleicht hat es ja mal jemand probiert und kann das Gegenteil beweisen. Aber es ist klar, dass ich auf solche Dinge nicht reinfalle. Ich kann nicht alles immer nur glauben. Ich muss auch zweifeln, aber ich kann eben auch nicht nur zweifeln. Und jetzt ist die Frage, ja, wie hängen dann diese Zweifel und Glauben zusammen? Und da kommen wir zurück zur Ostergeschichte. Da sehen wir nämlich nicht nur den Zweifel dieser Menschen, die wir am Anfang auch uns angeschaut haben, sondern wir sehen auch eine Transformation von Zweifel zu Glaube. Und das passiert durch Erlebnisse und durch eine Erfahrung, die sie machen. Also sie sehen Jesus und auch als Jesus weg ist dann, spüren sie ihn im Alltag. Also sie sehen Jesus als den Auferstandenen und klar, dann glauben sie, dann denken, ja, der ist wirklich lebendig, wie auch immer das passiert ist, das stimmt. Und dann war Jesus aber weg und dann erlebten sie ihn weiter im Alltag. Sie erlebten seinen Trost, sie erlebten Veränderung, die er in ihnen geschaffen hat. Sie erlebten, wie er Gebete erhört hat. Sie erlebten, wie er ihnen hilft, im Alltag klarzukommen, wie er vielleicht Wunder tut. Sie erlebten das nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch im Leben von anderen Menschen. Und sie erlebten die Wahrheit des Guten, genauso wie die Wahrheit des Bösen. Das, was in der Bibel steht, ja, wie die Bibel die Welt beschreibt, das erlebten sie als eine gute Beschreibung, eine reale, eine tolle, gute Beschreibung, wie diese Welt hier funktioniert. Und erlebten das, was passiert, wenn Menschen sich von Gott wegbewegen und von seinen guten Geboten. Und was passiert, wenn Menschen sich nicht mehr lieben, wenn sie sich belügen, wenn sie sich töten und so. Und merken, das ist was Böses. Und all das, was die Bibel da schreibt, das macht irgendwie Sinn. Und so erlebten sie ganz, ganz viel mit diesem Gott. Und das stärkte den Glauben. Das bewirkte Glauben. Es ist wichtig, ja, sich dem Zweifel zu stellen. Und auch zu überlegen, ja, inwieweit widerspricht der Glaube dem Verstand. Das ist auch total wichtig und Gutes zu tun. Und aber auch sich zu überlegen, welche Prämissen habe ich. Ja, wenn ich sage, es gibt keinen Gott und dann versuche, die Entstehung der Welt zu erklären, komme ich ja zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn ich sage, es gibt einen Gott. Und das ist eine Prämisse, die ich vorher getroffen habe. Und genauso ist es mit der Ostergeschichte. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es keinen Gott gibt, macht die überhaupt keinen Sinn. Macht die ganze Bibel auch gar keinen Sinn. Und unser Glaube macht auch keinen Sinn. Wenn ich aber den Gedanken zulasse, dass es einen Gott geben könnte, dann macht das sehr wohl Sinn. Dann macht das alles Sinn. Dann ist es für diesen Gott überhaupt kein Problem, diese Wunder zu bewirken. Also wenn ich mich diesen Zweifeln aussetze und diesen Gott dann anfange zu suchen, dann mache ich mich bereit dafür, dass er sich mir auch zeigen kann und dass Glaube entstehen kann, der nicht im Widerspruch zum Zweifel steht, sondern der eine Frucht des Zweifels ist, eine Konsequenz des Zweifels. Also die Dinge werden real und auch intellektuell redlich, wenn ich mich darauf einlasse und sie erlebe, wenn ich mich auf die Begegnung mit Gott einlasse. Und deswegen lade ich dich zu folgendem Experiment ein. Es sind eigentlich zwei. Aber das erste ist ein empirisches Experiment. Es geht so: Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann kannst du ja zu dem beten. Und dann probier das doch einfach mal aus. Auch wenn du nicht an Gott glaubst, bete mal. Sag mal: Gott, ich mache mich auf die Suche nach dir. Ich will, dass dieser Zweifel, den ich habe an dir, dass er nicht einfach nur so da ist, sondern ich mache mich mal dran und überprüfe, was da wirklich dran ist mit dir. Ich mache mich auf die Suche nach dir. Wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich mir. Das ist ein empirisches Experiment, so wie du einen Füller 1000-mal fallen lassen kannst und er wird immer auf den Boden fallen, zumindest hier auf der Erde, weil es die Schwerkraft gibt. Das kannst du überprüfen. So kannst du auch überprüfen, ob es Gott gibt, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich wissen, ob es dich gibt. Ich mache mich auf die Suche nach dir. Und wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du das betest, dann, und das ist das Zweite, wozu ich dir Mut mache, dann solltest du natürlich auch anfangen zu suchen. Ja, Gott ist nicht so, dass er jedem einfach so erscheint, sondern er ist da, wenn wir ihn suchen. Das ist ja das, dass er die Parallele auch, die bei all diesen Menschen aus der Ostergeschichte da war. Die sind nicht einfach weggelaufen, nachdem Jesus gestorben ist, sondern sie waren beisammen. Sie haben gespürt, da könnte wirklich was wahr dran sein, dass das wirklich Gottes Sohn war. Da wird vielleicht irgendwas passieren, womit wir jetzt noch nicht rechnen. Wir haben da noch einen Funken Hoffnung, einen Funken Glaube. Wir suchen da noch weiter nach der Wahrheit. Und dann sind sie da geblieben. Und dort ist ihnen dann Jesus begegnet. Dort im Suchen. Und das kann dir heute auch passieren, wenn du das machst. Wenn du das betest und dich dann auf die Suche nach Gott machst. Und da lade ich dich auch ganz praktisch ein zu einem Glaubenskurs, der jetzt am Dienstag beginnt. Da machen wir uns gemeinsam Gedanken über diese Fragen, über diese Zweifel, die wir haben. 4 Abende. Am ersten Abend geht es darum, ob es Gott gibt. Am zweiten Abend geht es darum, was es mit der Bibel auf sich hat und warum sie glaubwürdig ist. Am dritten Abend geht es um Jesus und ob es logisch ist, dass es ihn überhaupt gab und dass, ob das, was er getan hat, auch logisch war. Und dann am vierten Abend geht es um Glaube und was das überhaupt bedeutet. Und da kannst du mit deinem Zweifel kommen und dich auf die Suche machen. Wir können ins Gespräch kommen. Und so ein Abend ist immer so ein Mix aus einem kleinen Vortrag, den ich gebe, und aus einem Gespräch, dass die Fragen auch wirklich auf den Tisch kommen und wir dem Glauben wirklich auf die Spur kommen können. Also mache ich dir Mut, bete dieses Gebet und suche Gott wirklich. Beschäftige dich mit diesen Themen. Ich finde, das ist die wichtigste Frage, die man sich im Leben überhaupt stellen kann. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wer ist das? Vielleicht sitzt du aber auch hier und du glaubst schon lange an Gott. Und dann mache ich dir auch Mut, dich zu deinem Zweifel deinen Zweifeln zu stellen, das wahrzunehmen und zu überlegen, okay, es gibt bestimmte Dinge, da zweifle ich gerade an. Ich erlebe Gott vielleicht zu wenig, nicht so, wie ich will. Ich erlebe Gottes Kraft in meinem Leben vielleicht zu wenig oder nicht so, wie ich es will. Und dann mache ich dir Mut, geh dem auf die Spur. Akzeptiere das nicht einfach so, sondern schau, wie du daran wachsen kannst, an diesem Zweifel. Indem du wieder neu die Bibel liest und nach Antworten suchst, indem du in eine Kleingruppe gehst, wo du hoffentlich ehrlich sein kannst und auch deine Zweifel und deine Schwächen ehrlich äußern kannst und wo du von anderen lernen kannst, die da in der Kleingruppe sitzen. Oder such ein Gespräch mit mir oder mit jemand anderem, von dem du weißt, dass er vielleicht irgendwie Antworten haben könnte auf deine Zweifel, der dir Mut machen kann. Nutze das. Stelle dich den Zweifeln. Also das ist meine Ermutigung an dich heute. Wenn du nicht an Gott glaubst, bete dieses Gebet und suche Gott. Und wenn du schon an Gott glaubst und mit Zweifeln konfrontiert bist, dann geh den Zweifeln nach, lass ihn nicht einfach so liegen und schau, was Gott dir dadurch zeigen möchte. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast und dass du unseren Zweifeln begegnest. Und dass du nicht davon abgeschreckt bist. Und dass du dich nicht von unseren schlechten Gedanken über dich oder so bremsen lässt, sondern dass du dich finden lässt. Dass du Verständnis hast für unseren Zweifel und dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen. Und ich bete das für uns alle, dass wir in den Zweifeln, die immer mal wieder vielleicht hochkommen, dass wir da dich finden. Und dich erstmal dich suchen und dann dich finden. Ja, dir zur Ehre. Danke, dass du es gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Der Herr segnet dich und er behütet dich und deine Lieben. Er begegnet dir in deinem Zweifel und schenke dir neuen Glauben. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr schenke dir in deinem Glauben wie auch in deinem Zweifel seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.